Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstoffwechselt. Heute sprechen wir über ein Thema, das aktueller kaum sein könnte und gleichzeitig viel tiefer geht als jede Schlagzeile: Female Leadership. Was bedeutet es eigentlich, als Frau zu führen? Geht es um Stil, um Haltung, um Durchsetzung oder vielleicht um etwas ganz anderes, um Selbstführung, Klarheit und die Bereitschaft, alte Systeme neu zu denken? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Stefanie Bischoff vom Cremer College. Sie begleitet Frauen in Führungsrollen dabei, ihre eigene Stärke zu erkennen und vor allem sie auch sichtbar zu leben. Wir sprechen über Strukturen, über Zeitdruck, über innere Muster, auch über Verantwortung von Unternehmen und von sich selbst und darüber, warum Female Leadership vielleicht irgendwann gar kein eigener Begriff mehr sein sollte. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Schön, dass du heute dabei bist.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Ich freue mich unglaublich, heute dich, liebe Steffi, hier zu haben. Es wird nämlich heute um was richtig Cooles gehen, nämlich Female Leadership. Ja? Wir haben schon ein paar Folgen in der Vergangenheit gehabt, wo es auch so ein bisschen um Feminismus gegangen ist oder generell die Rolle der Frau, aber wir sprechen heute wirklich um die Führungsstärke einer Frau und da bist du Expertin. Du unterstützt nämlich Frauen dabei, in ihre eigene Kraft zu kommen, im Unternehmenskontext, aber auch schlussendlich ja auch dann im privaten Kontext, weil alles spielt miteinander einher. Und wir werden heute mal ein bisschen in die Tiefe gehen und was das aber auch tatsächlich mit uns Frauen macht, ja. Also, dass das nicht nur für die Unternehmen interessant ist, sondern wirklich auch für einen selber. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Folge. Also herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank, liebe Marie. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ja.
Habe mich schon sehr darauf gefreut, heute mal zu dem Thema mit dir ganz privat schon fast zu sprechen. Sonst sehen wir uns ja sehr viel beruflich im Kontext.
Ja, das stimmt. Oder bei Events.
Das ist richtig. Mit anderen tollen Frauen.
Ja, genau.
Und ja, ich bin gespannt, was wir hier so fabrizieren werden.
Na, das wird gut. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und ich will jetzt aber im allerersten Schritt erstmal so ein bisschen mehr von dir erfahren. Also ich weiß ja vieles von dir, aber dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einfach ein bisschen mehr von dir erfahren, wie du da überhaupt in diesem Berufsfeld deinen Weg gefunden hast. Und wir haben ja eine ganz, ganz spannende Vergangenheit.
Die keiner kennt, ja.
Die wenigsten kennen,
das stimmt.
Also es ist ja auch was, das ist ja nicht so, dass du dann zu den Leuten gehst und sagst, hi, ich habe übrigens das studiert, sondern du wirst ja hauptsächlich einfach nur gefragt, was du da einfach gerade machst.
Genau.
Gell? Wir haben ja beide gemeinsam oder fast gemeinsam Kunstgeschichte studiert. Erzähl mal, wie kam es überhaupt dazu, dass du Interesse für dieses Feld damals hattest und wie verlief die Studienzeit bei dir? Weil ich habe ja damals meinen Bachelor gemacht, das war ja dann schon das Neueste, dass man ja genau Nachfolgemodell vom normalen Studium. Du hast ja den Magister noch gemacht,
genau.
Oder?
Also ich war der letzte Jahrgang, der noch im Magister studiert hatte und ich glaube, ich fange mal ein bisschen weiter vorne an.
Ja.
Also ich habe im Hauptfach, also im LK, wie es ja damals hieß, Kunst gehabt und war da mal recht gut. Und mein eigentlicher Wunsch war aber auch damals zu Abiturszeiten Psychologie zu studieren.
Oh.
Das war aber, wer es weiß, vom NC schon immer etwas schwierig, vor allem in München.
Ja.
Und der lag damals bei 0,9.
Ich wollte es gerade sagen, 0,9.
Mein Abi nicht. Und aufgrund meines nicht 0,9 Abischnitts brauchte ich einen Plan B.
Mhm.
Und die Kunst war etwas, was mir schon immer gefallen hat und wo ich einfach auch recht gut war, also über Kunst sprechen, Kunsttheorie war was, was mir gelegen hat und das war ohne NC damals und deswegen habe ich mich erst einmal für diesen Weg entschieden und ich glaube, das macht auch schon deutlich, dass es einfach vielleicht von Anfang an nicht mein Werdegang werden sollte. Ich hatte dann zwar einen Karriereweg im Kopf, also ich wollte damals unbedingt zur AXA Art, ich wollte BWL und Kunst verbinden, also den wirtschaftlichen Faktor des Kunstwesens vertreten und hätte dafür aber in der Tat dann auch noch einen Doktor machen müssen. Und nachdem ich aber nach dem Abitur auch noch eine Ausbildung fertig gemacht habe, also das Studium war gar nicht direkt nach dem Abitur, war ich einfach gefühlt in meinen Augen 28 zu alt, um jetzt auch noch einen Doktor zu schreiben und habe mich dann entschlossen, einfach arbeiten zu gehen erstmal. Genau. Und das hat mich dann in die erste wirkliche Tätigkeit geführt, wieder was anderes in der Designagentur. Und das war ein Werdegang, der mich dann letztlich genau dorthin geführt hat, wo ich heute bin, weil es mir als Frau gezeigt hat, was für Wege wir doch laufen von der Schule, von der Universität und dann im Job. Mhm. Und wie unterschiedlich da die Wahrnehmung von uns Frauen eigentlich ist in diesen unterschiedlichen Segmenten.
Mhm. Ja. Ich fand das damals auch ganz stark im Kunstgeschichtsfach im Endeffekt. Es waren 99% Frauen da drin. Ja.
Und Senioren.
Und Senioren, ja genau, die Gastzuhörer, die haben wir auch noch. Genau. Stimmt, die dann ihren Seniorenstudiengang noch machen. Allerdings, ja. Und ich fand das so erstaunlich, weil anscheinend ist es ja wirklich ein Thema, was eher so die Frauen anzieht oder was man eher bei einer Frau sieht. Mhm. Komischerweise, wenn du dann in die freie Wirtschaft gehst, in dem Bereich, ins Auktionshaus, wo ich zum Beispiel war.
Ja, ich auch.
Mhm. Das sind die Männer.
Absolut.
Und dann denke ich mir immer, wie passt das zusammen und wie kommt das zusammen? Und die haben aber teilweise was anderes studiert und haben dann einfach nur Kunstgeschichte als Nebenfach dazugenommen und sich halt darauf spezialisiert.
Ganz genau.
Total fein. Und wenn du dir jetzt aber auch die großen Museen anschaust, das sind hauptsächlich Männer, die das Ganze führen.
Absolut.
Obwohl es die Frauen studiert haben.
Absolut.
Und ich weiß, also heute ist es tatsächlich so, wenn ich mir anschaue, was die meine Kommilitoninnen alles heute machen, sind zwei dabei, die jetzt ihren Doktor gemacht haben, die in dem Bereich tatsächlich arbeiten, auch in Museen tätig sind und aber auch an der Uni tätig sind. Der Rest macht was komplett anderes.
Ja. Und es zeigt eigentlich sehr schön, was oft passiert. Also wir sehen ja, wir Frauen sind super ausgebildet im Abitur. Wir haben tolle Abschlüsse in der Universität. Und dann kommt das Berufsleben. Und dann sagst du ganz richtig, die Chefs im Auktionshaus, in den ganzen Häusern, die du dann kennst als Kunsthistoriker, sind sehr häufig männlich geführt, haben wahnsinnig gute Angestellte, die oft auch promoviert haben als Kunsthistorikerinnen.
Ja.
Aber der Chef ist oft männlich und gar nicht unbedingt mal der Kunsthistoriker, sondern der BWLer, der VWLer, der was auch immer, der einfach sich gedacht hat, ja cool, mit Kunst lässt sich Kohle verdienen und ich brauche Leute, die verstehen, worum es geht, aber ich manage das Ganze. Und das ist ein Blick, der ist uns Frauen in meinen Augen bis zum Eintritt ins Berufsleben nicht unbedingt bewusst.
Woran liegt das?
Es hat unterschiedliche Gründe, glaube ich. Also es ist vor allen Dingen, wir sind als Frauen sehr geprägt darauf, uns durch Fachwissen zu definieren. Also wir haben gerne das Gefühl, wir sind super ausgebildet und wollen dann damit auch, also oder glauben damit Karriere machen zu können. Das ist zum Teil richtig, aber zum anderen Teil ist es auch nur, dass du in gewisse Branchen kommst, dir dort vielleicht einen Namen machst. Aber dass du führst, ein Unternehmen führst, dazu ist offenbar nicht unbedingt immer dieses wirkliche Studium dafür notwendig, sondern dafür braucht es ganz andere Parameter im Leben. Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit, Kompetenzen,
Soft Skills,
auch ein gewisses Auftreten, Selbstsicherheit. Wir kommen sicher gleich nochmal viel tiefer drauf.
Ja, absolut.
Das sind Themen, die wir als Frauen nicht so im Karrierekontext sofort parat haben, glaube ich. Sondern wir fokussieren uns gerne auf unser Fachwissen, machen zig Scheine, Ausbildungen. Ich kenne es aus den Trainings. Die Frauen haben Scheine ohne Ende, Ausbildungen ohne Ende, immer mit Bravour abgeschlossen und kommen trotzdem gerne an Grenzen, wo sie sagen, woran liegt's? Ich habe alles, was ich machen konnte, habe ich mit Bravour abgeschlossen und trotzdem habe ich Hürden, die ich nehmen muss als Frau, die offenbar damit nichts zu tun haben. Und das stimmt.
Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments. Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium investieren in reale Werte.
Werbung Ende.
Ich erkenne mich da tatsächlich selber wieder, weil ich war auch so eine, ich habe damals Kunstgeschichte studiert, also ich hatte mehrere Interessen. Ich wollte, nach dem Abi wollte ich so viel. Es war ganz gut, dass ich dann erstmal wirklich weg war in Australien, um mich selber ein bisschen zu finden, um mal festzustellen, was will ich tatsächlich. Aber ich habe mich für mehrere Studiengänge beworben. Ja. Ich wollte einmal Rechtswissenschaften, da war auch der NC bei 09, habe ich nicht geschafft, obwohl ich eine 1,9 hatte, aber da kommst halt nicht rein. Da wollte ich Geowissenschaften studieren, weil ich mir gedacht habe, geil, Erde interessiert mich auch und irgendwie in dem Bereich zu arbeiten. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil ich würde mich da heute nicht mehr drin sehen. Ja. Und die hätten mich sogar aufgenommen und in dem Moment, wo sie mir geschrieben haben, sie haben mich aufgenommen, habe ich mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren, weil ein Lehrer zu mir gesagt hat, Marie, du hast ein Händchen dafür. Ja. Du hast ein Feeling dafür, das ist ein ganz, ganz toller Voss-Lehrer von uns gewesen, also auch von Markus und mir tatsächlich. Markus war ein Jahr vor mir auf der Voss und der begleitet uns bis heute noch, also es ist voll spannend. Und der hat damals den richtigen Riecher gehabt und hat gesagt, Marie, das wäre was. Und dann hatten wir so eine Talent-Workshop war das eigentlich an der Voss. Und da wurden halt ganz viele Fragen gestellt und dann gab es so einen digitalen Kompass und da wurde dann festgestellt, was ist dein Berufsfeld?
Okay.
Da kam halt auch Auktionärin oder Kunstauktion oder Kunstgeschichte raus. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt machst du es halt einfach, weil ich finde es eigentlich ganz cool.
Ja.
Aber ich habe mich durchgeboxt durch diesen Studiengang, durch einen Bachelor, durch einen Master. Ich habe natürlich einen Master gemacht, weil mit Bachelor bist nichts.
Ja.
Eigentlich bist nur was mit dem Doktor und die pochen alle auf ihren Doktor-Professor-Titel. Und dann habe ich halt noch meinen Master mitgemacht. Der war eigentlich an sich ganz cool, weil der dann eigentlich nur noch im Home-Studiengang stattgefunden hat. Also ich konnte den wirklich von zu Hause aus machen, weil die Kurse alle digital waren. Das war super. Aber es war schon, wo ich mir echt gedacht habe, boah, es ist so, also klar, wir waren beide an der LMU, gell? Super trocken. Ja. Du hast eigentlich nur Grundrisse gelernt von irgendwelchen Kirchen.
Hast wahnsinnig viele Kirchen auswendig mit vielen Schiffen und
Genau, also ob jetzt, also es war total schräg. Und ich habe dann, als ich Markus kennengelernt habe, hat er mich gefragt, welche Kirche ist das? Ich habe sofort aus dem FF gewusst. Mittlerweile weiß ich es nimmer. Das ist einfach aus dem Langzeitgedächtnis dann doch verschwunden.
Ja.
Ich habe Platz geschafft für andere Dinge.
Genau.
Aber es war eine wichtige Zeit, weil du hast vorher gesagt, naja, du bist auf Umwege zu dem gekommen, was du heute machst. Ich finde, manchmal muss man das vielleicht nicht als Umweg definieren, sondern als genau der Weg, der einen zu dem gebracht hat, wer man heute ist. Und vielleicht brauchst bei manchen erstmal eine Art Kurve, die man fährt, so ungefähr, damit man versteht, was sind eigentlich die eigenen Stärken und wo geht man tatsächlich auf im Job. Dass es natürlich mal Phasen gibt, wo ein Job vielleicht uninteressant ist oder schwierig ist, weil es vielleicht schwierige Phasen gibt. Wir haben das durch Corona alle miterlebt. Ist normal. Aber wenn man für was brennt und wenn man was gerne macht, und ich finde es im Coaching-Bereich, muss man dafür brennen, sonst bist du kein guter Coach und sonst wirst du auch nicht erfolgreich, dann funktioniert es auch, ja. Und dann hält man auch mal eine gewisse schwierige Phase durch und ist resilienter gewissen Dingen gegenüber. Und vielleicht ist auch genau das der Punkt, was wir Frauen mehr brauchen, was uns aber auch mehr zugestanden wird, dass wir Resilienz aufbauen können und vielleicht auch mal mit einem scharfen Ton besser umgehen können.
Absolut. Oder? Also ich glaube, was du sagst, ist total richtig. Und ich würde immer sagen, in der Nachschau versteht man, warum man welche Dinge wann gemacht hat.
Ja.
Und da macht auch alles Sinn. Also ich habe auch Jura studiert zwischendrin noch und habe das ein paar Semester gemacht und feststellen dürfen, mein Gott, ist das trocken.
Ja.
Mein Gott, wie wenig Menschen. Ja, also das Buch und ich, das ist jetzt nicht die Freundschaft fürs Leben auf Dauer. Toller Job, aber nicht meiner. Ja, und genauso ging es mir mit der Kunstgeschichte oder dann auch in der Designagentur ähnlich. Für mich ist immer wichtig, also drum, mein täglich Brot ist ja, welche Persönlichkeit passt auf welche Stelle.
Ja.
Und die Berufswahl triffst du zu einem Zeitpunkt, der echt früh ist, gefühlt. Ja, also du kennst dich
auch, ja.
Du kennst dich als Persönlichkeit nicht unbedingt mit 18 oder 16, wenn du keinen Abi
sogar
hast.
Ja, noch früher, wenn jemand Hauptschulabschluss
absolut
hat, mit 15 oder so, und dann heißt, naja, ich mache jetzt eine Bankkaufmann-Ausbildung und ich kann es aber überhaupt nicht gefühlt mit Mathe und Zahlen.
Genau, und nicht jeder weiß einfach von Anfang an, wo die Reise hingehen soll. Und ich finde das total fein.
Ja.
Also rauszufinden, was einem liegt, ist ja auch eine Reise, die total Spaß machen kann. Jetzt haben wir dafür nicht so viel Verständnis in unserer Gesellschaft, aber ich würde sagen, ich habe jeden Step total immer ernsthaft auch gemacht und aus jedem habe ich was gelernt und auch mitnehmen dürfen ins Jetzt, ja, letztlich. Ja.
Und das finde ich voll spannend, weil du das sagst. Ich hatte tatsächlich vorher eine Aufnahme mit der Ann-Kathrin Johansen und da ging es auch darum, wie sie ihren Weg dorthin gefunden hat, wo sie heute arbeitet. Und da ging es auch um dieses gesellschaftliche Phänomen, so von wegen, wie du machst es noch nicht von vornherein und oh Gott, du bist Quereinsteigerin in dem Beruf. Mhm. Und ich finde, das ist halt einfach noch die Generation vor uns, die das gelehrt bekommen hat. Mhm. Ja, du machst deinen Job bis zum Ende, bis du in Rente gehst und ja, nichts verändern, damit du ja schön deine Rente auch bekommst. Und wir wissen aber heute, dass das ja eh nicht mehr funktioniert in unserem gesellschaftlichen, politischen System. Und dass es auch okay ist, wenn man wechselt und dass man auch mal gewisse andere Stärken aufbaut mit der Zeit und andere Stärken wieder abnehmen und dass man sich dadurch weiterentwickeln kann. Also hätte mir jemand vor 15 Jahren gesagt, Marie, du führst ein Unternehmen gemeinsam mit deinem Mann und hast ein Kind und machst das und das und das. Ich hätte einen Vogel gezeigt. Absolut. Ich hätte gesagt, na, ich lebe irgendwo, keine Ahnung, in Australien und bin Surferin oder was auch immer, weil die Interessen halt anders waren. Absolut. Ja. Und ich glaube, wenn man sich dieses Fenster immer offen hält und sagt, naja, ich schau mal, was in 10 Jahren ist, dass man eben nicht die Pläne für die nächsten 20 Jahre aufbaut, sondern vielleicht nur 5 Jahre, macht man ja mittlerweile im Unternehmenskontext ganz viel, dass man sagt, nur 5 Jahre und keine 10 mehr, weil es eh nicht wirklich umsetzbar ist, ja, oder dass sich die Zeiten einfach so weiterentwickeln.
Die Zeiten sind so schnell geworden, dass ja 5 Jahre schon ein Zeitfenster ist, wo wir sagen, puh, wer weiß, was noch alles dazwischen passiert.
Ja, ne? Also politisch auch gesehen.
Eine Vision und ein Ziel, absolut richtig, braucht jeder, aber die Flexibilität braucht es einfach mittlerweile viel mehr, auch umschwenken zu können wieder. Ja. Absolut.
Ja. Gut, wir machen mal ein bisschen weiter. Was deinen Weg betrifft, wir haben uns ja im Kontext Unternehmenscoaching kennengelernt durch einen Freddy Krämer vom Krämer College. Mhm. Da habe ich dich das erste Mal getroffen nach dem zweiten Termin oder sowas und du hast mit uns eine Analyse gemacht. Mhm. Da habe ich noch gar nicht gewusst, dass du Female Leadership machst, aber du hast erstmal mit uns eine Analyse gemacht. Magst du mal über diese Analyse mehr erzählen, weil mich das ganz, ganz, oder auch unsere Zuhörer ganz, ganz arg interessieren, wie man tatsächlich Führungsstärke messen kann oder generell die eigenen Stärken herausfinden kann?
Ja, wir machen das ja eigentlich beide ziemlich gleich, ne? Wir machen eine Analyse vorab mit unseren Klienten, um zu schauen, wo steht denn der eigentlich?
Ja? Das stimmt,
also, wir haben da dasselbe Konzept, würde ich sagen. Ja. Ich schaue den Führungskräften weiblich wie männlich zwischen die Ohren, sage ich immer, und gucke, wo sie gerade im Führungskontext unterwegs sind, was sie schon mitbringen, wo sie vielleicht noch Entwicklungspotenziale haben. Und das Ganze lässt sich mit Persönlichkeitsmerkmalen messen. Also du beantwortest einen Online-Fragebogen über deine Persönlichkeit, wie du dich in unterschiedlichen Situationen verhalten würdest. Und daraus lässt sich dann ein messbares Ergebnis zu deiner Persönlichkeit, zu deinen Führungsstil vielleicht sogar auch, zusammenfügen. Und das sagt total viel über dich aus als Mensch. Vor allem, wenn du, wie ich im Jahr, hunderte von Menschen zu denselben Kontext mit denselben Fragen siehst, dann entwickelst du ein wahnsinniges Gespür für diese Unternehmerpersönlichkeiten. Was braucht's? Was ist vielleicht auch gar nicht so immer auf dem Blatt Papier zu messen, sondern was zeigt sich denn so? Also ich mache immer ein Gespräch hinterher. Das ist mir das Wichtigste, ehrlich gesagt. Für mich ist die Analyse immer nur der Schlüssel, um ein Gespräch zu eröffnen und um vielleicht eine Datenlage zu haben, die es mir erleichtert, ein Gespräch zu führen. Und das ist eine Grundlage, die ich sehr, sehr schätze, weil es ein Gespräch und einen Hebel hat, den man so im Gespräch erst über längeren Zeitraum vielleicht bekommen könnte.
Ja.
So habe ich eine Datenlage und die sagt mir ganz genau, wo darf denn die Reise hingehen bei meinem Klienten? Mhm. Was braucht denn der jetzt von mir? Wo kann ich denn jetzt unterstützen oder wir als Krämer College? Wo dürfen wir denn was helfen noch? Ja? Mhm. Und da finde ich es immer ganz spannend, auch mit welchen Bedürfnissen die Menschen da zu einem kommen und mit wie viel Sorge auch manchmal so eine Analyse behaftet ist. Also so bewertet werden ist ja auch ein ganz harter Kontext da. Sitzen Unternehmer, die sind nicht mehr gewohnt, dass ihnen jemand sagt, wie gut sie Dinge tun oder wo sie vielleicht Potenziale noch mitbringen, wo sie dran arbeiten dürfen. Und das ist ein ganz spannender Kontext oft, ja.
Ja, ich fand damals tatsächlich diese Analyse unfassbar ausführlich, beziehungsweise mit unfassbar vielen Fragen. Ich habe gedacht, okay, ich mache das jetzt in einer halben Stunde, gell? Ja, Pustekuchen. Ich habe mich da richtig hinsetzen müssen, um diese Fragen zu beantworten. Man kennt ja solche Fragebögen durchaus. Ja, nee, das habe ich nicht, weil das stand ja mit dabei. Man soll ja wirklich mit dem ersten Gefühl antworten. Aber es waren ja dann immer ähnliche Fragen. Also es hat sich ja dann auch herausgestellt, ja, es werden immer ähnliche Fragen, aber man kann sie nur unterschiedlich beantworten. Das war voll spannend. Ja. Und das, was rausgekommen ist, hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht, aber es hat mir nochmal ganz klar gezeigt, okay, wie kann ich mit Markus M2H noch besser führen? Und was sind vielleicht auch Rollen, die ich mehr abgeben darf oder die der Markus auch mehr abgeben darf und wo wir halt mehr Klarheit schaffen. Weil ich meine, das ist natürlich in unserem Kontext als familiengeführtes Unternehmen mit kleinem Kind zu Hause nochmal eine ganz andere Geschichte, weil wir haben uns halt auch privat 24/7 und dass man sich da erstmal selber wieder findet und sagt, naja, okay, das ist die eigene Verantwortung oder das ist seine Verantwortung und ich nehme nicht alles persönlich, wenn er mich mal, also Markus schreibt mich nicht an, um Gottes Willen, das möchte ich hier nicht sagen, wenn er mal das Diskutieren anfängt, dann ist das nicht direkt was Persönliches, sondern dann hat das mit der Firma zu tun und es ist auch in Ordnung.
Und ich glaube, was da einfach auch ein spannender Faktor ist, den man da hinzufügen darf. Also ich gucke mir total gern das, was du angesprochen hast, ist die digitale Kompetenzanalyse. Die ist ein total wertvoller Teil, wenn es um Führungskompetenzen geht. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist einfach, jeder bringt eine Persönlichkeit mit. Und Persönlichkeitseigenschaften sind das, was, egal welche Kompetenzen du hast, das sind das Salz in der Suppe. Ja, das ist das, was draußen bei den Leuten, bei deinen Mitarbeitern wirkt oder auch nicht. Und genau diese Mischung finde ich immer das Spannende, wenn du die Möglichkeit hast, beides zu messen. Und da lassen sich ganz viele Felder aufmachen, wo man schon sehen kann, ihr seid jetzt ein Ehepaar. Da, ich finde, jede Ehe sollte so beginnen mit einer Analyse, sage ich schon lange.
Gibt es ja manche, die das unter anderem machen. Ich meine, es gibt ja so Apps, wo da ein Algorithmus schon entscheidet. Also Tinder war ja damals noch was anderes, aber die ja mittlerweile entscheiden, okay, der passt zu dir, der passt nicht zu dir. Ja.
Ich könnte auch ein Feld aufmachen. Also man sieht einfach, welche Persönlichkeitstypen werden gewisse Schwierigkeiten miteinander haben und welche matchen einfach. Das lässt sich sagen. Und genauso lässt sich natürlich dadurch auch verhindern, dass Kommunikationsprobleme entstehen oder größer werden. Das funktioniert bei euch im Ehepaar genauso wie in einem Team zum Beispiel. Ja, also die Analyse hat einfach ganz viele Möglichkeiten, wo man sie einsetzen kann. Und bei uns startet einfach das Training damit, um herauszufinden, was braucht er jetzt.
Okay. Wie ist aus dem Coaching, was ihr beim im Krima College anbietet, das Female Leadership Coaching entstanden?
Also ich gehe nochmal zurück in meine Zeit, als ich noch nicht da bin, wo ich jetzt bin, sondern warum ich überhaupt mich nochmal verändern wollte. Als ich dann in der Designagentur war, wurde ich schwanger mit Anfang 30 und hatte gerade zu dem Zeitpunkt eine Gehaltserhöhung bekommen. Es war eigentlich eine Position, die sich hätte weiterentwickeln können. Und in dem Moment, als ich kann mich an dieses Personalgespräch noch heute erinnern, als wäre es gestern, wurde mir mitgeteilt, dass sowohl die Gehaltserhöhung wieder weg ist und als auch alle Benefits, die in den nächsten Jahren für mich angestanden wären, dass ich sie mir gar nicht mehr ausrechnen brauche. Jetzt hatte ich das Pech oder das Glück, das kann man heute sehen, wie man will, dass ich mir in der Schwangerschaft mein Bein gebrochen habe und weg war. Und dann stellte sich für mich ganz schnell die Frage, oh, will man denn dahin zurück? Und gleichzeitig wurde ich dann auch von der Personalabteilung gebeten, meinen Preis zu nennen, um nicht mehr zu kommen. Also mir wurde ganz klar deutlich gemacht, als Frau, die schwanger wurde, nicht mehr Vollzeit arbeiten wird in der ersten Zeit nach der Schwangerschaft, war nicht gewünscht. Ganz deutlich, ja. Und das war für mich wirklich in dem Moment neu. Dieser Blickwinkel, dass die Frau mit Kind aus einem Job, der gut läuft, rausgenommen wird. Ja. Und dann hatte ich natürlich viel Zeit nachzudenken, war zu Hause mit gebrochenem Kind und schwanger. Das war eine super Kombination. Und im Moment dachte ich dann irgendwann, okay, vielleicht ist es der Moment, wo du zu den Wurzeln zurückgehst oder überhaupt erst anfängst, zu den Wurzeln zu gehen, die du eigentlich schon immer machen wolltest.
Psychologie,
genau. Und das war der Anfang, kurz vor Corona war das ja dann auch noch. Und dann habe ich einfach beschlossen, weißt du was, das lasse ich mir jetzt einfach, das gönne ich mir jetzt. Also wenn mein Leben jetzt offenbar einen Knick nehmen muss nochmal, den ich mir nicht ausgesucht habe, dann nimmt er jetzt die Wendung, die ich möchte. Und dann habe ich mich entschlossen, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Mit Kind. War auch eine tolle Idee. kam einem aber im hormonellen Wahnsinn, macht man solche Entscheidungen manchmal offenbar. Und das hat mich dann überhaupt erst dahin geführt, wo ich gesagt habe, okay, also da draußen ist die Welt offenbar noch nicht so weit, wie ich eigentlich gefühlt bisher in meinem Studium oder bisherigen Leben dachte, dass wir als Frauen, also Chancengleichheit hatte ich schon so empfunden. Bis du halt wirklich an den Punkt kommst, im Business läuft es ein bisschen anders. Mhm. Ja, da darf man einfach als Frau schon die ein oder andere Regel vielleicht sogar erkennen, die dann noch draußen unterwegs ist, die man so einfach wirklich vielleicht nicht sieht vorher.
Was sind es für Regeln?
Also Regel ist vielleicht zu dogmatisch formuliert, aber es sind Wahrnehmungsthemen, mit denen wir uns Frauen konfrontieren dürfen, wenn wir in den Job starten. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir evolutionär bedingt anders aufwachsen als Mädchen, als die Jungs aufwachsen. Und wir Mädchen wachsen auf in einem Setting, das uns belohnt für lieb sein, brav sein, das Kleidchen nicht schmutzig machen, unauffällig sein, in der Ecke sitzen bleiben und brav im Malbuch malen. Also etwas tun, womit wir möglichst wenig anderen zur Last fallen oder auffallen. Im Gegensatz dazu vielleicht wachsen Jungs auf in einem Setting, in dem von klein auf sich gemessen wird. Das ist völlig normal. Also die rangeln und das ist gut. Und da kriegt es einmal dreckige Hose und das ist völlig normal. Oder so eine Schramme, einen blauen Fleck. Also da wird Kräfte gemessen. Und das ist ein ganz normaler Kontext, in dem ein Junge aufwächst. Dieser Kontext fehlt uns und wird aber gleichzeitig dann im Job, gerade wenn es um eine Karriere geht, wichtig. Denn dann geht's los, dass wir Frauen feststellen, hoppla, so mit dem Bravsein, Liebsein, allen Gefallen, nicht auffallen, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ja, im Gegenteil, wie du hast es vorhin erwähnt, wir haben beide einen Abschluss in Kunstgeschichte und trotzdem sitzt jemand an oberster Stelle, der das nicht studiert hat zum Beispiel. Also uns überholen dann plötzlich Menschen, manchmal männlicher Natur, die vielleicht in unserer Welt gar nicht so in erster Linie prädestiniert dafür gewesen wären, aber die es geschafft haben, mit anderen Fähigkeiten, Kompetenzen, was auch immer, an uns vorbeizuziehen. Und das ist was ganz vielen Frauen tagtäglich passiert, was uns immer wieder in den Trainings begegnet, wo sie sich fragen, wie kann das sein? Ich habe doch alles mitgebracht, ich war fleißig, ich habe alles gemacht und keiner hat es gesehen. Und das ist auch so ein Irrtum, dass Frauen gerne darauf warten, dass sie entdeckt werden, zum Beispiel. Ja, das nennt man auch im weiblichen Coaching, das ist der Dornröschenschlaf. Ja, also Frauen warten, bis sie wachgeküsst werden vom Chef für die Führungsposition zum Beispiel. Da wird weitergeschlafen, weil das wird nicht passieren. Also das mag in Kontexten funktionieren, wo man aufsteigt über Betriebszugehörigkeiten oder ähnliches, aber wirkliche Karrieren, so wie es die meisten Frauen, von denen wir ja beide hier sprechen, der Fall ist, ist nicht das der Werdegang, der normal ist, sondern da ist erforderlich, dass du dich zeigst, dass du über deine Leistungen sprichst, dass du nicht unterm Radar läufst. Und das ist was Frauen sehr oft sehr schwer fällt.
Aber das heißt ja im Endeffekt, weil wir erlernen das ja von klein auf, dass man diese Muster oder diese Erziehung auch der Eltern oder auch von dem gesellschaftlichen Kontext, die hat ja so starke Auswirkungen auf uns, dass wenn plötzlich jemand kommt und sagt, naja, du brauchst ganz andere Kompetenzen oder wie ich selber vorher gesagt habe, Soft Skills, das heißt ja, wir müssen uns ja grundlegend verändern. Und also ich habe das ja bei euch durchgemacht, gell? Und ich weiß ja, was es bedeutet. Das ist halt echt anstrengend, diese Arbeit. Und jetzt bin ich Geschäftsführerin, ich habe Markus an meiner Seite und wir verstehen uns blind.
Ja.
Aber das war holla die Waldfee. Also was da teilweise passiert, aber auch in der Persönlichkeit passiert und du plötzlich für dich einstehen musst, obwohl du es vielleicht früher nie so großartig gemacht hast, das machen doch nicht alle Frauen mit, oder?
Also zum einen finde ich das immer ein bisschen schwierig zu sagen, wir müssen uns verändern. Also ich sehe das immer so, in unserem Handy finden wir es auch normal, dass wir ein Update draufladen, weil es eine bessere Vision von unserer selbst gibt. Und ich denke, mit jeder Karrierestufe, die wir im Leben nehmen, sind wir vielleicht auch eine andere Version, die dafür nötig ist. Ja, oder brauchen eine andere Version, die dafür dann nötig ist, um diesen Karriereschritt auch ausfüllen zu können und machen zu dürfen. Und ich glaube, man darf aufhören zu denken, man muss sich verändern oder verbiegen, sondern einfach mal hinterfragen, bringt mich mein Verhalten, das ich bisher gelernt habe, dorthin, wo ich hin möchte. Und es ist völlig fein, wenn manche sagen, ich will mich gar nicht verändern oder ich will keine Verhaltensweisen an den Tag legen, die vielleicht nicht zu mir passen.
Ja.
Ja? Dann ist das eine Entscheidung, die man genauso respektiert. Also, aber wenn ich mich entscheide, ich möchte vielleicht sogar nach einem männlich geprägten Kontext, gibt ja ganze Unternehmen, wo wenig Frauen unterwegs sind. Wenn ich da nicht bereit bin zu verstehen, wie Karriere funktioniert, werde ich mir schwer tun als Frau. Ja. Und das heißt nicht, dass ich ein Mann werden muss. Überhaupt nicht. Also da, es geht auch überhaupt nicht um Männerbashing, aber es geht darum zu verstehen, was heißt denn Erfolg, was heißt Führung? Wie führe ich denn? Was bedeutet denn eine Persönlichkeit zu sein, die führt, dem man folgen möchte?
Mhm.
Ja. Und das hat ganz viel mit Selbstführung zu tun und zu verstehen, wie werde ich als Frau wahrgenommen? Und das ist einfach komplett anders, als ein Mann wahrgenommen wird. Und das darf man verstehen.
Und in diesem Zuge, oder das, was du jetzt erzählt hast, in diesem Zuge ist ja dieses Female Leadership als Programm bei euch entstanden.
Mhm.
Was macht es so besonders? An welchen Kompetenzen oder wie arbeitest du an den Kompetenzen von deinen Klientinnen, um die auf diese Rollen, die sie oder auf diese Positionen, die sie wollen, vorbereiten kannst?
Du sagst einen total wichtigen Satz, und zwar, um auf die Rolle vorzubereiten. Das ist eins der Themen, die wichtig sind. Das Female Leadership ist bei mir entstanden, weil ich gemerkt habe in den Gesprächen, die wir führen nach den Analysen, dass sich immer wieder dieselben Thematiken rauskristallisieren bei Frauen. Ja. Es ist ein Muster entstanden aufgrund der Vielzahl an Menschen und weiblichen Führungskräften, die ich gesehen habe, dass sich diese Thematiken einfach wiederholen und gleichzeitig bei Männern nicht zu finden sind. Ja, also es hat sich einfach ein ganz klares Muster herauskristallisiert. Welche Themen sind für Frauen in der Führung wichtig? Oder wo hakt es immer wieder an derselben Stelle?
Mhm.
Und genau aus diesem Engpass, würde der Freddy jetzt sagen, ist dann Female Leadership entstanden. Also diesen Engpass zu schließen. Und wie du vorhin auch richtig gesagt hast, das ist einfach so eine harte Prägung bei uns im Kopf.
Ja.
Da hat's, deswegen ist Female Leadership auch nochmal ganz anders als Fit for Leadership vom Aufbau her. Wir arbeiten extrem viel mit unseren Einstellungen, die wir haben, mit uns selber. Wie sehe ich mich? Welche Führungsrolle will ich denn einnehmen irgendwann mal? Vielleicht habe ich sie auch schon, aber fühle mich noch nicht sicher da drin. Passiert auch ganz oft. Also was will ich sein? Und wir nehmen im Leben so viele Rollen automatisch ein zum Beispiel. Also gerade Frauen.
Ja.
Du bist Mutter, nimmst eine Rolle ein, verhältst dich vollkommen anders mit deinem Kind, als du dich mit deinem Ehemann verhältst.
Mhm.
Nimmst also wieder eine andere Rolle ein, bist Ehefrau. Im Kontext mit deiner Freundin bist du beste Freundin, verhältst dich auch wieder anders, nimmst eine auch komplett andere Rolle ein. Switcht am Tag zigmal in diesen Rollen, ohne drüber nachzudenken. Tust dir aber vielleicht im Job noch schwer, da deine Identität so richtig klar zu haben oder zu sehen oder bist vielleicht einfach ein bisschen lost, wer bin ich denn in der Führungsrolle? Und darauf zielen ganz viele Themen im Female Leadership ab, dass du dich einfach sicher in deiner Führungsrolle fühlst, ohne dass du das Gefühl hast, du musst dich einmal komplett auf links drehen oder zum halben Mann zu werden, was ja auch die Sorge mancher Frauen ist.
Und was ja auch oft passiert tatsächlich.
Was auch
dass
passiert.
Dass sich die Frauen einfach auch nicht nur in der inneren Haltung, sondern auch in der äußeren Darstellung immer mehr dem Männlichen
absolut
anpassen.
Und dafür gibt es total viele Gründe.
Ja, das darf auch sein, um Gottes Willen. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber es ist halt schon manchmal auffällig, wenn du dann in so Konzernen mal schaust, wer da alles oben ist, welche Frauen da oben sind.
Ja.
Die sind teilweise mehr Mann wie.
Also ganz genau.
Ich meine das nicht böse, gell?
Ja.
Aber man erkennt
einfach
diese Anpassung.
Ja, es fehlt natürlich auch an weiblichen Rollenvorbildern, an denen wir uns abschauen können, dass wir. Ich nehme jetzt Tijen Onaran, die wir letzte Woche gesehen haben, die einfach mit dem roten Hosenanzug kommt und sagt, ja, das bin ich.
Ja.
Und die aber in meinen Augen nicht einen Millimeter an Kompetenz verliert dadurch.
Mhm.
Ja. Das fehlt uns Frauen. Denn nenn mir 3 weiblich geführte Konzerne, die alle kennen. So, wird's schon dünn. Ja. Und das ist einfach etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen. Wir haben kein Bild im Kopf. Wir können nicht sehen, wo eine Sheryl Sandberg von Facebook kennt man vielleicht den Namen. Habe ich das Gesicht dazu? Weiß ich gar nicht.
Ja? Wir kennen den Mark Zuckerberg.
Ja, genau. Du kennst das männliche Pendant, kennen wir. Ja. Wir kennen die ganzen männlichen Chefs und haben da ein Bild dazu. Und die dürfen sich total unterscheiden zum Beispiel. Ja, ja, die dürfen leger unterwegs sein und man nimmt sie genauso ernst, weil da spielen andere Rollen.
Ganz genau. Ja,
ganz genau. Aber welches Vorbild hat denn eine junge Führungskraft, die weiblich ist? Vielleicht fühlt sie sich im blauen Anzug einfach sicherer. Ja, vielleicht ist das ihr Start in die Führungsrolle, wo sie sich diese kleine Machtrüstung anzieht, in der sie sich ein bisschen komfortabler fühlt, weil sie nicht auch noch auf ihre Optik reduziert wird. Denn das ist das, was Frauen ständig passiert. Wenn man Interviews vergleicht zwischen den männlichen Politikern geführt werden und weiblichen Politikerinnen, dann werden Fragen gestellt zur Optik, warum sie sich für diese Schuhe entschieden hat, warum sie jetzt eine kürzere Frisur trägt, wo denn ihre Kinder sind, während sie hier in der Auslandsreise unterwegs ist. All diese Fragen wird ein Mann nie gestellt bekommen. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch mit der Thematik Kleidung, Äußeres durchaus auseinandersetzen, weil wir wirken immer, egal wo wir hingehen. Und es hat eine Wirkung auf mein Gegenüber, auf meine Mitarbeiter, auf andere Kollegen, wie ernst sie mich nehmen. Und deswegen ist natürlich die sichere Bank, sage ich immer, dieses Blau, der blaue Anzug, der schwarze Anzug, etwas, womit man sich so ein bisschen Sicherheit manchmal einfach leicht kaufen kann, wenn ich sie vielleicht sonst noch nicht so herstellen kann.
Ich finde es super spannend, dass du das sagst, weil das ist ja wirklich, es geht ja so tief ins Unterbewusstsein rein und es ist ja so ein Herausfinden, wie man, und ich meine, es ist ein gesellschaftliches Thema, ja. Wir sprechen hier Vollgas, jetzt nicht von dem Konzern und dem Konzern, aber es ist einfach ein gesellschaftliches Thema und es ist ja auch in Ordnung, dass wir da heute sind, wo wir sind. Aber dass die Frau sich erstmal positionieren muss.
Ja.
Also nicht nur darf, sondern auch wirklich muss, weil sonst funktioniert es nicht.
Nee.
Und ich habe erst letztens auf Social Media gesehen, da hat der Algorithmus was Tolles ausgespuckt bei mir. Aber tatsächlich, weil ja der Grund dafür diese Erziehung ist, wie wir sein dürfen, wie wir vielleicht nicht sein dürfen. Das war früher, wie du selber sagst, viel krasser. Aber dass unsere Kinder, also jetzt dein Kind, unser Kind, dass das in einem ganz anderen Muster aufwachsen wird und dass vielleicht meine Tochter gar nicht mehr so dieses Thema haben wird.
Hoffentlich.
Oder trotzdem sich das noch zeigen wird. Ja. Und das finde ich so spannend, weil ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren ganz viele Reibungspunkte geben und da hilft halt keine Gender Pay Gap, sondern es muss andere Lösungswege geben, damit dieser weibliche Führungsstil besser durchkommt. Und ich, da möchte ich auch dann noch drauf zu sprechen kommen, weil Female Leadership ja nicht nur einfach Modebegriff ist, ja, ich muss es unterscheiden, sondern wir als Frauen führen ja auch ganz anders.
Absolut.
Wir haben ja eine ganz, ganz andere Stärke oftmals und eine ganz andere Verbindung zu unseren Mitarbeitern. Und wenn das, glaube ich, mehr rauskommt, dann wird halt einfach auch die Wirtschaft ein anderes sein, oder?
Ganz klar. Also das weiß man ja auch durch Studien mittlerweile super belegt, dass wenn Frauen involviert sind, auch in Führungspositionen, egal wo Entscheidungen getroffen werden, sobald Frauen involviert sind, wird A anders entschieden. Die Entscheidungsfindung ist eine ganz andere und die der ganze Output ist ein anderer, als wenn es nur männlich geprägt ist. Jetzt hast du gesagt, Frauen führen anders. Das stimmt und das ist natürlich richtig. Gleichzeitig würde ich aber, also mein Wunsch wäre, viel mehr Leadership wäre gar nicht nötig.
Ich wollte es gerade sagen, weil es ist wie eine Art Sonderkategorie.
Ich würde mich gerne selbst abschaffen. Das würde mich am glücklichsten machen. Aber der Weg dorthin ist leider, also im Doing stellen wir fest, dass es noch so ein weiter Weg ist, bis wir das wirklich tun können, weil einfach Gleichberechtigung in dem Maße nicht vorhanden ist. Und wenn man sich anschaut, momentan heißt, um wirklich Gleichberechtigung herzustellen, werden wir noch 950 Jahre brauchen. Wenn man sich das vorstellt, werden auch unsere Kinder daran nicht mehr partizipieren können. Und das zeigt, wie viel Missstände einfach noch unterwegs sind. Und die sind uns gar nicht so bewusst oft im Alltag. Ja.
Und der Grund ist uns gar nicht so bewusst. Und das heißt zwar immer Weltkrieg etc., aber ganz ehrlich, wir müssen tiefer schauen, weil das ging im Mittelalter los. Und wenn man schaut, wie einfach die früheren Urvölker gelebt haben, da waren die Frauen an obersten Positionen. Ja. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir irgendwie in eine esoterische Richtung oder sonst was gehen. Ganz im Gegenteil, sondern es ist einfach gesellschaftspolitisch, genau, wenn man sich das anschaut, Frauen haben geführt und hatten eine unfassbare Macht.
Ja.
Und über das Christentum, aber auch über die anderen Religionen, ja, hat sich das ja dann entwickelt, dass die Frauen sozusagen einfach taubstumm gemacht worden sind, so ungefähr. Ja. Und einfach nur kleine Mitläufer waren und so von wegen, ja, du kriegst die Kinder und bitte nur Männer, also Jungs. Und alles andere läuft nicht.
Absolut. Du willst
nicht arbeiten.
Und wir sehen ja, dass es ein Systemthema ist. Also das ist mir auch immer total wichtig. Ich möchte keine Frau verändern, damit das System funktioniert. Nee. Ziel sollte es sein, ein System hinzubekommen, damit alle funktionieren können in diesem System. Aber dieses System ist darauf ausgelegt, dass du männlich bist, vielleicht eine Familie hast oder auch nicht. Es spielt keine Rolle, aber auf keinen Fall, dass du weiblich bist und eine Familie hast und Karriere machst. Das Setting ist dafür nicht gegeben bei uns. Ja? Schauen wir in die nordischen Länder, sieht es wieder anders aus.
Ja.
Ja? Dort ist der Führungsanteil höher bei den Frauen. Dort wird mit Familien anders umgegangen. Da wird auch, aber auch die Männer. Ja? Wenn ein Kind in die Welt kommt, gehen beide mit ihren Stunden zurück. Ja, das gibt's hier nicht. Ein Mann, der hier in Elternzeit gehen möchte oder reduzieren möchte, wird genauso blöd angeschaut. Das muss man sich einfach bewusst machen. Es ist gar nicht so ein Frauenthema an allen Ecken, sondern es ist ein System, das dazu zwingt, dass wir uns da einordnen. Und da muss ein Wandel oder da darf ein Wandel stattfinden, damit Gleichberechtigung überhaupt irgendwann möglich sein wird.
Aber wird's das geben? Werden wir das noch miterleben? I don't know.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, wir nicht mehr. Nein, ehrlich gesagt, nein. Mein Wunsch ist natürlich, dass wir, und da greift es natürlich auch wieder zu kurz, nur ins Female Leadership zu schauen. Wir brauchen die Männer. Wir brauchen die Männer, die dasselbe Mindset bekommen. Ja. Wir reden von Fachkräftemangel, von Führungskräftemangel und haben zig bestens ausgebildete Frauen zu Hause sitzen. Wir sollten erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor wir uns Sorgen darüber machen, wen wir alles brauchen. Wir haben schon super ausgebildete Menschen da, aber warum wollen die denn dort nicht hin? Ja? Warum will denn eine Frau nicht in die Führungsposition? Es gibt ganz viele, die wollen nicht. Ja? Darüber sollte man nachdenken, was es für ein Setting braucht, damit Frauen Lust drauf haben.
Ja.
Und was es auch für Rahmenbedingungen braucht, damit es möglich ist. Denn wir werden weiterhin die sein, die Kinder bekommen. Das wird sich auch in 1000 Jahren nicht verändert haben.
Das denke ich auch.
Also davon gehe ich jetzt mal aus. vielleicht irre ich mich, aber momentan nicht. Ja, genau.
Oh Mann. Okay. Wie lange gibt es denn jetzt schon Female Leadership?
Female Leadership geht jetzt ins dritte Jahr, geht ja auch immer über längere Zeit, daher ist es jetzt gar nicht mal so eine große Wiederholung gewesen. Ich begleite die Frauen, ich begleite die Frauen, weil der Freddy macht es in dem Fall nicht, über den langen Zeitraum. Das heißt, so ein Female Leadership hat ja viel damit zu tun, wirklich an harten Themen zu arbeiten, weil sie mit, wie du schon gesagt hast, Prägungen sind das, was uns oft stoppt. Selbstsabotage ist ein Riesenthema, dem wir uns beschäftigen. Und das sind alles Themen, die gehen auch nicht mit einem Fingerschnips und einer Erkenntnis weg. Das wäre schön, sondern das braucht viel, viel Umtrainieren im Kopf und in Erfahrungen vor allen Dingen, die dir zeigen, okay, ich kann mich nach draußen wagen, ich kann mich zeigen, ich darf sichtbar sein, ich darf als Frau selbstbewusst sein, ich darf Nein sagen, ich darf unbequem sein. Und genau diese Faktoren brauche ich sogar.
Mhm.
Ja. Und das braucht viel Zeit, bis man das auch erlernt hat. Ja.
Ja, er muss ja auch ins Unterbewusstsein irgendwie eingespielt werden und das wissen wir ja, das braucht eine gewisse Zeit. Was sind denn die größten Herausforderungen oder was ist dir aufgefallen, was sind die größten Muster, die man so erkennt bei den Frauen, die ins Coaching kommen?
Also ich würde da unterscheiden zwischen inneren Mustern, die Frau mitbringt. Mhm. Also da ist Selbstsabotage, würde ich sagen, ganz weit vorne mit dabei, einfach sich selbst auch nicht die Erlaubnis zu geben, erfolgreich zu sein. Viele Frauen haben schon ein Thema mit dem, also haben schon ein Problem mit dem Thema Macht. Ja, wir formulieren das dann gerne um, also Einfluss, ja, weil Macht schon so negativ konnotiert ist, dass man da gar nicht in diese Sparte möchte. Wer aber keinen Einfluss hat, wird nichts verändern, ja, und das heißt, überhaupt die Begrifflichkeiten für sich so zu sortieren, dass man sagt, ich habe da Lust drauf, ich will Macht, ich will eine Position, wo ich Einfluss habe und ich finde es richtig cool.
Ja.
Das ist schon was, dieses Selbstverständnis fühlt sich für viele schon nach an. Ja? So dieses, ich nehme mir den Raum, den ich verdient habe.
Ja.
So, da geht's schon los. Also es sind so innere Themen, die dann natürlich schwierig sind. Man sagt, da darf man sich einfach nochmal eine Perspektive vielleicht wechseln oder da darf man dann mal anders denken und sich da auch bei den Männern was abschauen. Ja, ich finde das immer ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich Hürden, die mit außen zu tun haben. Also ein Setting, das sehr patriarchal geprägt ist, hat eigene Regeln, eigene Herausforderungen. Man darf da fast schon wie eine Fremdsprache lernen als Frau, wie das funktioniert. Ja, und da gibt es Unterschiedliches, was man beachten darf über die Kommunikation, über die Werkzeuge, wie trete ich auf, was gebe ich für, welche Wirkung habe ich im Unternehmen? Das ist total wichtig. Ja. Und wie viel Raum nehme ich auch dort ein und nehme ich mir? Und ganz bewusst nehme ich mir.
Gibt es da im Coaching auch oftmals die Fälle, dass du sagst, naja, das sind jetzt Frauen dabei, die auf den ersten Blick definitiv eine Veränderung annehmen wollen und es dann einfach doch nicht schaffen? Haben wir das? Hast du das?
Wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, nein. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Ausprägungen an Veränderungen. Mhm. Also die einen reißen die Hütte ab, wenn sie verstehen, was los ist. Mhm. Und bei den anderen ist es einfach vielleicht ein längerer Prozess. Mhm. Oder fühlt sich auch schwerer für diejenige an. Also ich glaube, es kommt ja auch jeder mit einem anderen Rucksack. Mhm. Ja? Und jeder hat ein eigenes Setting. Die eine ist selbstständig, kann viel mehr selbst auch verwirklichen in der Sekunde, während die andere im Konzern ist mit männlichen Vorgesetzten. Die hat natürlich einen ganz anderen Weg zu gehen. Also ich glaube, man kann da ganz schwer vergleichen. Die innere Arbeit ist natürlich immer was wahnsinnig anstrengend ist. Du hast vorhin schon gesagt, wir machen ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung, weil das der Grundstein einfach ist dafür, dass ich mich selbst auf die Kette gebracht habe, damit ich überhaupt andere führen kann. Und da ist einfach jeder unterschiedlich schnell auch, ja.
Wenn du jetzt mal schaust, also wenn ich überlege, welche Frauen ganz oben stehen. Mhm. Also ich habe mir wirklich vor einem Jahr mal die Gedanken, ne, zwei Jahre ist es ja, vor zwei Jahren die Gedanken gemacht. Wer ist mein weibliches Role Model? Ich hatte keine Antwort.
Richtig.
Keine Antwort drauf. Ich habe Markus gesagt, es gibt's doch nicht, dass ich da keine Antwort drauf habe. Dann hat er gesagt, ja, es gibt doch die und die und die. Und ich habe mir gedacht, nein, die sind nicht authentisch. Die leben was vor auf Social Media, was sie aber nicht sind.
Ja.
Und das erkennt man
ja
an gewissen Mustern, Körperhaltung etc. Ja. Oder Fragestellungen oder ihren Postings. Und da habe ich gesagt, ich brauche ein Role Model, weil ich will jemanden haben, wo ich mir nicht unbedingt was abschauen kann, aber wo ich sagen kann, in die
ein
Richtung.
Ein Kompass.
Ja, genau, eine Art Kompass. Ja. Und damals habe ich ja dann eben nach Netzwerken gesucht und habe den Club Europäischer Unternehmerinnen gefunden, wo ja wirklich hochrangige Frauen mit dabei sind, aus nicht nur aus Politik, sondern aus der Wirtschaft, die auch wirklich viel im Fernsehen zu finden sind und in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Und die meisten davon sind tatsächlich die, die eher laut sind, konträr wirken, die richtig viel Shitstorm abbekommen zum Teil. Die diese Rollen einnehmen. Mhm. Warum ist das so?
Die Frage ist ja vielleicht auch eher, warum empfinden wir das als wow?
Ja.
Das sind die Frauen, die das tun. Ja, klar, weil natürlich unser Gehirn auch ganz einfach funktioniert, die nehmen wir wahr. Ja? Wenn ein Chef überlegt, wen befördere ich, dann wird er den nehmen, der ihm einfällt. Wenn es da aber jetzt das fleißige Bienchen gibt, das Arbeiterbienchen, das alle Arbeiten macht, aber nie drüber spricht, aber nebendran sitzt Max Müller, der jede Woche erzählt im Teammeeting, wie toll er irgendwas gerockt hat, dann wird dem Chef, wenn er drüber nachdenkt, Max Müller einfallen.
Ja.
Und das hat nichts mit Kompetenz zu tun, sondern einfach mit Wahrnehmung. Und das ist etwas, was wir einfach verstehen dürfen, dass es nicht schlecht ist, über eigene Leistungen zu sprechen zum Beispiel. Ja? Oder das, was wir als laut definieren, einfach sichtbar ist.
Ja.
Ja. Oder jemand, der konträr ist, einfach eine Meinung hat.
Ja.
Und das zeigt schon, unsere Bewertung von Frauen ist so hart.
Ja.
So hart. Und da sind wir Frauen ganz vorne mit dabei. Ja. Das gibt's bei Männern so nicht. Also ein Mann wird einfach anders gesehen. Und das macht was mit der Wahrnehmung von Frauen in der Öffentlichkeit, egal ob Politik, egal ob in unserem Netzwerk. Die, die auffallen, stellen sich natürlich auf einen Podest oder an den Pranger, der es möglich macht, über sie zu sprechen, an den man sich auch abarbeiten kann, wenn man möchte. Aber ohne dem geht es, glaube ich, manchmal nicht. Also du musst aushalten können, dass es Leute gibt, die dich mögen oder eben auch nicht. Und genau dieses Profil ist aber das, was dich letztlich weiterbringt. Ja, du bist jemand, der für irgendwas steht vielleicht. Ja, anstatt, so wie wir es gelernt haben, unterm Radar zu laufen, nicht aufzufallen, aber auch für nichts zu stehen. Mhm. Und wofür wirst du dann, ja, für was soll man dich im Kopf behalten? Für was soll dein Name denn in Erinnerung bleiben? Ja,
ja, ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, dann ist man ganz oft an dem Punkt, wo man hinschauen darf.
Ja.
Also wie du selber sagst. Und ich glaube auch, dass das ja ganz, ganz viel mit innere Kindarbeit zu tun hat, dass man sein inneres Kind heilt, weil wie du vorher ja gesagt hast, dass ja, dass man brav ist, so dieses Bienchen. Mhm. Ich meine, das haben wir ja gelernt. Ja, ich will jetzt nicht das pauschal sagen, dass das bei jedem so ist. Mhm. Ja, es gibt ganz andere Erziehungsmuster und ganz andere Herangehensweisen an die Thematik, aber kollektiv gesehen ist es halt schon so. Und da darf man voll ins Unterbewusstsein rein. Also das ist sehr krass psychologische Arbeit, oder? Ja.
Also das unterscheidet wirklich, würde ich sagen, Female Leadership extrem vom klassischen gemischten Leadership Training. Wir gehen echt an die Wurzel, weil es nicht anders geht. Ja. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass Frauen so falsch wären, im Gegenteil. Aber wir haben einfach Muster, die uns für Karrieren nicht helfen.
Ja.
Ja. Und da darf man einfach hinschauen. Und es ist ein wahnsinniger Erfolg, der bei Frauen da echt zu verbuchen ist, muss man sagen, weil Frauen sind wahnsinnig wissbegierig und lernfähig und alles Mögliche und die haben Bock und da ist so viel möglich und das ist wirklich, du müsstest eigentlich, das haben wir schon so oft gesagt, man müsste eigentlich vor dem Training und nach dem Training ein Foto machen.
Unbedingt.
Weil du
Haltung.
Ja, weil die Haltung, die Augen, das Bewusstsein für einem selber ist einfach krass, was passiert, wenn du dir wie die Lampe anmachst für dich selber. Ja. Ja. Und das ist Wahnsinn.
Wahrscheinlich auch im Kleidungsstil, oder?
Ja.
Oder
Wenn du dich einfach findest.
Ja. Also ich erlebe das ganz oft bei meinen Klientinnen, wenn die vorm Coaching da sind zum Ersttermin und dann letzter Termin, wie die sich verändert haben und jetzt überhaupt nicht vom Körper her, dass sie abgenommen haben oder wie auch immer oder fitter sind, sondern vielmehr von der Ausstrahlung.
Ja.
Und von der Haltung, vom Standing, Schultern nach hinten und Haut strahlt, Augen strahlen. Und du denkst so, wow, wer steht denn da vor mir? Ist ein anderer Mensch. Und da merkt man halt, das hat was wirklich auch mit einem selbst zu tun, mit dem Bewusstsein. Das ist
total
nur Körperarbeit.
Und jeder andere nimmt es wahr.
Ja.
Das ist das Spannende.
Ja.
Wenn du in dir selber plötzlich mit dir fein bist und weißt, wer du bist, dann kriegen das Mitarbeiter, Chefs, Kollegen alle mit. Und das macht was mit deiner Wirkung und das macht auch was mit deiner Autorität.
Ja.
Du wirkst einfach anders.
Ja.
Und dann beginnt der wirkliche die Führungsarbeit, dich zur Führungspersönlichkeit zu bringen. Aber das ist der Weg, den Frauen oft ein bisschen davor als Arbeit manchmal geben. Nicht alle. Wir wollen nicht über alle über einen Kamm scheren, aber prägungsgemäß und aus unserem System kommend ist das einfach sehr oft unser Werdegang. Ja.
Ja. Ja, ich durchlebe das gerade selber auf Vollgas mit dem Jahreswechsel. Dass durch gewisse Veränderungen im Privat, aber auch im Business, ich plötzlich wieder so bin, wie meine Seele eigentlich auch sein möchte. Und ich habe mich so krass verändert, dass viele zu mir sagen, Marie, du bist so geil, du bist so cool geworden, das ist so krass, du strahlst so, du zeigst alles und du scheißt dir nichts mehr so ungefähr. Ja. Ich muss das wirklich jetzt so sagen, wie es ist, weil ich wirklich diese Resonanz bekomme. Ich meine, denke so, ich bin immer noch eigentlich dieselbe Marie, nur ich zeig's mehr.
Du zeigst dich.
Ich zeig mich mehr und trau mich auch mehr. Deswegen bin ich heute ganz in Pink gekleidet. weil ich mir einfach denke, hey, es passt zum Thema irgendwie und man darf doch auch mal einfach Farbe zeigen.
Voll.
Für das, was einfach auch mal cool ist.
Absolut. Und deine farbige Hose wird deine Kompetenz nicht mindern.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Also wer mir da so mitkommt, der ist eh bei mir erstmal kein Thema.
Absolut.
Okay. Wir haben vorher im Vorgespräch über was gesprochen, wo ich jetzt ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Und zwar geht es um Narzissmus.
Spannendes Thema.
Das gesagt, um eine gewisse Führungsrolle zu haben oder ein Unternehmen zu führen, brauchst du einen Ticken Narzissmus. Das darfst du jetzt mal genauer erläutern.
Also Gott sei Dank sagt es nicht nur ich, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Es gibt ja so Persönlichkeitseigenschaften, die man gemessen hat und die man Führungspersönlichkeiten zuschreibt. Und da ist Narzissmus eben eins der Traits, wie es in der Wissenschaft heißt, die ganz oben mit dabei sind. Mhm. Ja. Und ja, das kann man sich ja auch vorstellen. Was heißt denn ein gewisser Narzissmus? Also vielleicht frage ich dich, was ist für dich der Inbegriff von Narzissmus?
Sich an oberster Stelle zu sehen, mhm, und sich selbst über alles zu lieben, bevor alle anderen kommen.
Mhm. Also ich würde auch sagen, so der klassische, die Geschichte des Narziss ist ja, sich selbst im Spiegel zu sehen, ja, und sich in sich selbst zu verlieben. Ne? Ja. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen hart. Gleichzeitig erfordert es aber, Führungskraft zu sein, ist ja immer im Fokus zu sein.
Ja.
Du bist an oberster Spitze, du bist beobachtet von deinen Mitarbeitern, du bist ein Role Model. Mhm. Ja. Das aushalten zu können, in negativ formuliert, muss ja erstmal verarbeitet werden. Mhm. Also im Gegenteil, Narzissmus findet's gut. Mhm. Ja, also derjenige zu sein, der sagt, wo es langläuft, bewundert zu werden vielleicht auch, zu dem man aufblickt, sind ja Eigenschaften, die man einem Chef, einer Führungskraft zuschreiben würde. Ne? Das sollte jemand mögen. Das heißt, wenn so ein bisschen den Hang dazu zu haben, dass ich es gut aushalten kann, vorne zu stehen, könnte man in dem Fall schon wissenschaftlich in die Ecke des Narzissmus stellen. Das heißt, ich tue mir einfach leicht damit, dazustehen und zu sagen, pass mal auf, ich möchte, dass es so und so läuft. Und ich komme damit aber auch gut klar, wenn du das nicht möchtest.
Mhm.
Ja? Das ist in der Tat etwas, was vielen Führungskräften schwerfällt. Ja? Also dieses Aushalten, dass jemand nicht mitgeht, mhm, dass ich vielleicht nicht gemocht werde.
Mhm.
Und das ist männlich wie weiblich, das unterscheidet sich gar nicht. Ist ein Faktor, der es für die Führungspersönlichkeit leichter macht, wenn ich diese Narzissmus-Ebene ein wenig in meiner Persönlichkeit vertreten habe.
Das kommt wahrscheinlich auch vor allem zum Vorschein, wenn wir in einem Change-Prozess uns befinden, oder?
Also da ist natürlich Hardcore, ja, bei sich bleiben als Führungskraft auch, ja, gefragt.
Ja.
Ja, definitiv. Oder also in jeder Krisensituation, würde ich auch sagen. Dann, wenn du im Fokus stehst und eben nicht alle klatschend vor dir stehen und sagen, du bist der Größte, wir feiern dich, weil du so toll bist, sondern wenn du beschossen wirst für das, was du tust, für das, was du durchsetzen sollst, dann wird es natürlich unangenehm für denjenigen, der das aushalten darf.
Mhm.
Und dann hilft es der eigenen Persönlichkeit, sich selbst ganz gut zu finden.
Okay. Finde ich total spannend. Ich muss das mal beobachten.
Mhm. Wirklich, mach das mal. Schau dir mal die großen Herrscher an der heutigen Zeit.
Ja.
Blicken wir nach Amerika, würde ich sagen, definitiv vertreten. Blicken wir nach Russland,
ja,
selbiges. Ja. Also es lässt sich ja sehr gut dort wahrnehmen, dieser Persönlichkeitszug.
Ja, aber Beispiel, die ziehen es einfach durch. Und denen wird aber auch verziehen, wenn sie mal Dinge nicht so, oder vor allem jetzt Amerika, denen wird das verziehen, wenn sie Dinge mal nicht so freundlich äußern. Dann heißt er die Mai, der Trump heute.
Genau.
So ungefähr.
So,
gell?
Ist er halt.
So ist er halt.
Genau.
Aber es wird verziehen.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, die Menschen haben eine Sucht nach Führung.
Hm.
Das heißt, wir brauchen, warum? Weil wir uns Sicherheit wünschen.
Ja.
Und Sicherheit kann nur jemand vermitteln, der selbst sicher wirkt. Wann wirke ich sicher? Wenn ich bei mir bin.
Ja.
Wenn ich mich für total in Ordnung halte.
Ja.
Wenn ich anfange, an mir zu zweifeln, werden das die Leute merken.
Ja.
Kann ich schon keine Sicherheit mehr ausstrahlen? Werde ich nicht in der Lage sein, Weltpolitik ordentlich zu machen? Wenn ich die ganze Zeit mit mir selber hadere, wird es schwierig.
Ja. Und es ist ja ein Riesenthema, vor allem jetzt wieder in Bezug auf uns Frauen.
Mhm.
Wir werden ja so getrieben, dass wir selber zwar eine Sicherheit herstellen können,
mhm,
aber im Familienkontext arbeitet der Mann, bringt eine finanzielle Sicherheit rein. Wir kümmern uns um das Kind, aber Sicherheit schaffen wir nur sozusagen in dem Kontext der Familie.
Mhm.
Und das merkt man, finde ich, jetzt in unserer Generation ganz, mhm, ganz stark, dass das aufbricht,
mhm,
dass Frauen auch alleinerziehend sein können und erfolgreich sein können, weil sich wahrscheinlich auch das Dogma so ein bisschen verändert hat, mhm, oder?
Also ich hoffe, dass da sich noch viel bewegt.
Ja.
Es ist immer noch sehr starr, aber ja, natürlich, es gibt extrem tolle Frauen, erfolgreiche Frauen, wo wir oft gar nicht mehr wissen, ist sie verheiratet,
ja,
hat sie Kinder,
ja,
hat sie, was für ein Setting hat sie? Und das ist für dich der eigentliche Wert, dass wir davon wegkommen, dass wir das so sofort parat haben. Mhm. Denn nicht zu jedem Mann haben wir es parat, muss man ja einfach sagen. Aber zur Frau wissen wir es sehr oft. Wie hat sie 2 Kinder? Lebt sie mit einem Mann? Ist sie geschieden? Ist sie alleine? Das ist ein Setting-Denken, das wir bei Frauen sehr oft vorfinden. Bei einem Mann kommt das nicht unbedingt vor.
Und ich hatte das ganz krass, wo ich das erste Mal auf so einer Netzwerkveranstaltung war, wo nur Frauen waren. Hat eine zu mir gesagt, ach Marie, hinter jeder dieser Frauen steht ein ganz starker Mann. Und dann habe ich mir gedacht, nee, wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mit Markus auf eine Netzwerkveranstaltung gehe, wo hauptsächlich Männer da sind, würde diese Aussage never ever vorkommen.
Aber never, sie wäre richtig.
Ever.
Denn auch hinter diesen Männern, ja, stehen verdammt starke Frauen.
Aber es ist halt in dem Kontext, wo ich auf dem Frauennetzwerk war, ganz klar negativ konnotiert worden.
Natürlich.
So von wegen.
Allein hätte sie es nicht geschafft.
Die hat nur ihr Chanel-Kostümchen an, weil es ihr Mann finanziert, so ungefähr. Und ich habe mir so gedacht, also sprichst du mal mit diesen Frauen, dann haben die brutal viel geschaffen.
Natürlich.
Aber das sind halt dann eben diese leisen, eher ruhigen, die ja so das gar nicht nach außen zeigen wollen, können, müssen.
Und du siehst ja auch schon da, in einem Netzwerk unter Frauen,
ja,
wo das eigentlich Support wird, herrschen sollte, gibt es solche Sätze von Frauen.
Ja.
Das heißt, wir sind ja gar nicht in einem Setting, wo wir uns gegen die bösen Männer irgendwie erwerben.
Um Gottes Willen, Feminismus, nee, wir sprechen ja gar nicht von Feminismus.
Oftmals ist es da viel einfacher, diesen Kontext zu schaffen, ja, und eine Awareness dafür zu schaffen, was Frauen brauchen. Frauen untereinander können so biestig sein, das ist das, wo ich immer sage, da dürfen wir echt alle bei uns selber anfangen. Weil, also, wenn wir uns selber schon ein Bein stellen, was erwarten wir von den Männern?
Ja.
Das kann nicht funktionieren.
Gibt es einen konkreten Geheimtipp für uns Frauen, die beruflich aufsteigen wollen?
Die Zauberformel für Erfolg.
Ja.
Es wäre sehr einfach, das für alle gleich zu gestalten. Ich glaube, wenn man anschaut, wer erfolgreich geworden ist, eint Selbstbewusstsein alle Frauen. Und das meint gar nicht, dass die nicht zweifeln. Also ich unterhalte mich mit ganz vielen Frauen, die in Unternehmen, Familienunternehmen, inhabergeführten Unternehmen, tausende Menschen führen, die zweifeln auch. Die haben genauso viel Angst, aber die lassen sich davon nicht aufhalten. Die machen es trotzdem. Und einer hat mal zu mir gesagt, Erfolg ist einfach eine Entscheidung.
Ja.
Und die hatte auch ein Kind und war auch dann getrennt und sagt sie, das ist eine Entscheidung. Und ich glaube, dieser Satz, der ist mir wirklich hängen geblieben, weil du schaffst einfach dann dein Setting dafür. Du entschließt dich für den Erfolg, du entschließt dich für eine Karriere oder auch nicht.
Ja.
Aber wenn du dich entschlossen hast, dann schaffst du dir das, was es dafür braucht.
Möglichkeiten, Ressourcen,
genau.
Gell,
genau,
die dann dahinter stehen.
Und das ist was, wo wir auch als Frauen wirklich eigentlich extrem gut sind, Möglichkeiten zu denken. Ja, manchmal trauen wir uns nicht so richtig dazu gehen. Also dieses Selbstverständnis im Kopf zu schaffen, ja, ich mache das jetzt einfach und nicht zu zerdenken und nicht für jeden Fall schon die dritte Lösung für den Fall und den Fall kreieren zu wollen im Kopf. Ich glaube, das würde vielen helfen. Und sich einfach auch wirklich mal zuzutrauen, was einem so im Weg gelegt wird.
Mhm.
Also viele kriegen eine Position angeboten und haben dann als ersten Impuls, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Während ein Mann sagt, easy, was braucht's dafür? Also learning by doing ist etwas, was völlig normal sein sollte. Keiner von uns war vielleicht zum ersten Mal vorher Geschäftsführer und trotzdem machen wir es, ein Mann auch nicht.
Du hast auch keine Ausbildung zum Geschäftsführer.
So, keiner von uns war aber auch Mutter und hat es trotzdem gemacht. Also ich denke mir, es ist immer ein erstes Mal und da darf man einfach sich zutrauen, dass man das hinbekommt. Und selbst wenn nicht, war es eine Erfahrung.
Und ich glaube, weil du das sagst, so zutrauen, einfach ausprobieren, dass wir da ganz, ganz viel auch unser früheres oder ja, früheres Ich anschauen können, unser Kind, also das Kindliche einfach noch zu behalten und zu sagen, Wenn ich hinfall, stehe ich wieder auf. Mhm. Nein, nicht umsonst gibt es ja diese Sprüche. Genau. Hinfallen, aufstehen,
Krone richten, weitergehen.
Ja, das heißt ja nicht umsonst. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder herholt und sagt, naja, was wird denn meine dreijährige Tochter machen? Die wird es einfach wahrscheinlich ausprobieren. Die wird sagen, oh, probieren wir es aus mit einem gewissen Humor und probieren wir es aus. Und wenn es nicht klappt, dann probier es nochmal.
Absolut. Gescheitert bist du nur, wenn du es nicht nochmal versuchst.
Ja. Und was ich aber auch, also nicht nur das jüngere Ich, finde ich total spannend tatsächlich, sondern was ich mittlerweile mache, wenn ich so vor einer Frage stehe, die ich mir selber gerade nicht beantworten kann, nicht direkt, ich frage immer mein älteres Ich, ich frage immer die Oma Marie, die mit 80 Jahren, die ich mir mit ganz grauen Haaren vorstelle, aber total fit am See sitzen. Und dann stelle ich mir einfach nur vor, ich frage die das. Und die hat immer die richtige Antwort. Das ist im Endeffekt ja unsere Intuition, die wir uns bildlich vorstellen.
Ja, und es ist letztlich in dem Moment auch der Mut, der aus dir spricht und nicht die Angst.
Ja.
Die Angst ist ja oft im Jetzt sehr verhaftet und die Angst hat vor dem, was kommen könnte. Aber wenn die alte Marie, die guckt ja zurück, die hat es ja schon geschafft.
Ja.
Die braucht keine Angst mehr zu haben.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das ist auch was man sich, das ist eine tolle Übung. Wir machen die ja auch gerne, dass man sich vorstellt, was am Grab über einem gesagt werden sollte.
Stimmt,
ja, das heißt, dieser Blickwinkel ist wahnsinnig wertvoll, nicht aus dem Hier und Jetzt zu entscheiden, sondern rückblickend, wenn es schon geschafft ist. Ist ja auch so ein Tool, das man gerne benutzt. Was ist denn passiert, wenn du es geschafft hast? Und dorthin, das ist so ein wahnsinniger Sog, der auch entstehen kann, dieses Ich möchte man ja erreichen irgendwann. Und ich glaube, wenn man das sich ab und zu mal traut, so zu gucken auf sich selber, dann würde man viel mehr Entscheidungen treffen, die für den jetzigen Moment sind. Ja, wo wir sagen würden, oh, weiß ich nicht, Hilfe. Ja. Aber genau in diesen Momenten passiert der Wachstum.
Ja.
Und genau diese Momente werden im Rückblick sein, die dich verändert haben, die dich weitergebracht haben. Es wird nicht deine Komfortzone gewesen sein.
Ja.
Es werden die Momente sein, wo du gesagt hast, ich hatte eine Scheißangst. Ich wusste nicht, ob ich es hinkriege. I did it anyway. Das ist immer der Punkt. Ich glaube, das ist wirklich was, einfach machen.
Ja.
Sich zutrauen und sagen, was ich noch nicht kann, lerne ich noch. Ja.
Voll stark. Also ich bin jetzt voll motiviert, tatsächlich. Oh, wow, sehr cool. Liebe Steffi, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel über Female Leadership gesprochen und ich möchte jetzt nochmal den Bogen zu dir zurückspannen, auf dich persönlich, weil das war dein Weg. Und du hast Female Leadership im Cremer College groß gemacht und möchte jetzt einfach nochmal auf die unsere drei Signature-Fragen zurückkommen. Ich sage es jedes Mal, ich könnte es heulen anfangen, wenn die kommen, weil die sind so tief, aber auch so entscheidend irgendwie, dass man das ganze Gespräch nochmal abrunden kann. Und ich stelle dir jetzt die erste Frage.
Okay.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Also, ich wünsche mir mehr Begegnungen, die wirklich tief gehen und ehrlich sind. In einer Zeit, die, wie ich finde, sehr schnell, viel zu oberflächlich und getrieben ist. Und mein Job bietet mir dafür Gott sei Dank eine grandiose Plattform, dass man täglich Menschen kennenlernen darf auf einer ganz tiefen Ebene. Du weißt es ja, unser Job ist dafür prädestiniert, ganz tief reinschauen zu dürfen. Und es eröffnet Verbindungen, die man sonst nie bekommen hätte. Und das ist erfüllend auf so vielen Ebenen, finde ich.
Ja.
Und ja, davon darf es immer mehr geben.
Voll schön. Wie willst du anderen Menschen in Erinnerung bleiben? Also jetzt kommen wir zum Thema Grabrede.
Ja, zum Thema Grabrede. Ich glaube, als jemand, der sich treu geblieben ist, auch wenn es unbequem war, die vielleicht Plattformen oder Orte geschaffen hat, wo Frauen, aber auch Männer natürlich, einfach wachsen durften. Und wir wachsen da ja immer mit. Also das ist ja keine Einbahnstraße. Also man, das ist ja ein Mensch, ist ja ein Beziehungstierchen. Und wenn wir begleiten dürfen beim Wachstum, passiert mit uns ja selber auch immer was. Und das ist was, wo ich sagen würde, ja, wenn wir da einen kleinen Schritt irgendwie dazu beigetragen haben oder ein bisschen was helfen durften, um Wege mitzugestalten, dann wäre das was ganz Tolles, wenn man da mal so zurückdenken würde, ja.
Aber ich glaube, das schaffst du gerade schon. Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Oh, Das ist echt schwer. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir schätzen, was wir haben. Mhm. Im Laufe der Zeit gibt es so viele Veränderungen im Leben, die man durchläuft. Und wenn du nicht dankbar bist, was du hast, kannst du, glaube ich, Erfüllung gar nicht spüren. Mhm. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt viel Geld, wenig Geld, was auch immer für ein Setting habe, sondern wenn du die lieben Menschen um dich hast, die dein Herz voll machen, dann ist Erfülltsein, glaube ich, ein ganz einfacher Schritt. Und das ist toll, wenn man das wir beide sind am See, ja. Ihr am Tegernsee, wir am Starnberger See. Wir leben da, wo andere Urlaub machen, heißt so schön. Das ganze Setting, in dem wir leben, wirken dürfen, tagtäglich, was für uns Normalität ist, ist schon ein ziemlich erfülltes Leben, würde ich sagen.
Oh ja. Liebe Steffi, ich danke dir. Es war ganz, ganz schön. Ich habe tatsächlich ganz wenig auf mein Skript schauen müssen, weil der Redeflow ging voll gut durch. Ich habe ganz viele Fragen auch nicht gestellt, weil sie einfach auch nicht dazu gepasst haben oder einfach sich nicht richtig in dem Moment angefühlt haben. Und ich bin unfassbar dankbar, dass du diesen Weg gehst, dass du auch gewisse Muster aufbrichst und sagst, naja, wir müssen da vielleicht mal anders drauf schauen. Und dass es diese Sparte auch gibt, weil ich glaube, wie du selber auch sagst, man darf da anders hinschauen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich immer eine individuelle Sache. Bei dem einen funktioniert es mal schneller, beim anderen brauchst du ein bisschen tiefere Arbeit. Mhm. Aber es ist mitentscheidend dafür, dass wir das gesellschaftliche Dogma, was wir so haben, sich noch besser verändern kann. Ja, in eine Welt hinein, wo wir nicht mehr von Gender Pay Gap sprechen oder dass es eine Frauenquote braucht. Mhm. Dass wir davon gar nicht mehr sprechen müssen, sondern dass es einfach auch das Thema Feminismus das so an sich nicht gibt, sondern dass es einfach einen gleichen Wert gibt. Ja? Und dass es heißt, naja, du hast deinen Wert und alles ist fein. Ja. Mal sehen, wann das passiert, aber ich glaube, mit der Generation, die jetzt folgt, wird sich das aufbrechen, weil die wollen komplett anderen Arbeitsstil, anderes Arbeitsleben, wo du jetzt halt einfach auch merkst, dass die Alten echt so von wegen sagen, das geht nicht. Fünf Tage Woche, die müssen wir beibehalten, weil anders geht's nicht. So ungefähr. Dass man das halt einfach verändert.
Absolut.
Voll schön. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Bühne geben, die
absolut. Toll, dass ihr das Thema aufnehmt. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es ist
ja, aber weil ich das selber durch bin. Ja. Ich bin das selber durch und ich weiß, dass das eine Arbeit mit dem inneren Kind ist.
Ja.
Und nicht einfach eine oberflächliche, ich muss mich verändern Arbeit ist, sondern wirklich, man schaut tiefer. Ja. Und jetzt hatte ich wirklich eine sehr entspannte Erziehung von meinen Eltern. Also die sind weltoffen. Mhm. Aber es sind halt diese gesellschaftliche Kontext, der da eine Rolle spielt.
Vielen lieben Dank für die Einladung. War total schön mit dir.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.